Guten Morgen. Ich möchte keine große Einleitung in diesen Text machen, sondern gleich vorlesen, worum es heute geht. Und ich bitte euch, zur Ehre Gottes und seines Wortes dazu aufzustehen, wenn wir das vorlesen. Ja? Woher kommen all die Streitigkeiten und Kämpfe unter euch? Doch wohl aus eurem Streben nach Genuss, das in euren Gliedern die Kriegslust weckt. Ihr begehrt vieles und bekommt es nicht. Ihr geht über Leichen, seid gierig vor Neid und erreicht dadurch gar nichts. Ihr bekämpft und bekriegt einander sogar, und dennoch bekommt ihr nichts, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr ihn darum bittet, erhaltet ihr es nicht, denn ihr betet in böser Absicht, um euer Streben nach Genuss zu befriedigen. Ihr Treulosen, wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zum Feind Gottes. Haltet ihr etwa für... Na, wir sind schon ein bisschen weiter, nicht? Dankeschön. Haltet ihr es etwa für leeres Gerede, wenn die Schrift sagt, Gott erhebt eifersüchtig Anspruch auf den Geist, den er in uns hat wohnen lassen? Aber Gottes Gnade ist größer, denn es heißt ja auch, den Hochmütigen tritt Gott entgegen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Ordnet euch also Gott unter. Dem Teufel aber leistet Widerstand, dann flieht er vor euch. Sucht Gottes Nähe, dann kommt er euch nahe. Reinigt eure Hände von allen bösen Tun, ihr Schuldbeladenen. Macht euer Herz für Gott bereit, ihr Zweifler. Beklagt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen soll sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Macht euch vor dem Herrn niedrig und klein, dann wird er euch groß machen. Ich bete. Vater, du richtest diese Worte an uns und wir wollen sie recht verstehen. Wir wollen sie begreifen als dein Wort an uns, das uns hilft, als Gemeinde und deine Kinder recht zu leben. Und ich bitte um deinen Segen dabei. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wem von euch kommt nicht gedanklich ein Hoppla in den Sinn, wenn er das zuerst liest? Ja? Also ich habe mir noch selber vorgedacht, wie trage ich das überhaupt vor? In Gedanken hatte ich noch eine leicht brüllende Stimme, einen erhobenen Zeigefinger. Ihr Treulosen, wisst ihr denn nicht? Das so. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wie euch diese Worte berühren. Lesen wir nicht in der Apostelgeschichte von den ersten Christen, dass sie ein Herz und eine Seele waren? Und jetzt lesen wir hier von Kampf und Streit. Schreibt Jakobus tatsächlich an Christen? Ein wahrer Christ würde doch sowas gar nicht tun. Kampf und Streit? Oder schreibt da jemand ehrlich mit Glaubenserfahrung, mit Lebenserfahrung, mit Gemeindeerfahrung darüber, wie wahre Christen sind? Gott hat hier ein zutiefst seelsorgerliches Thema für uns in diesem Text. Das betrifft jeden Einzelnen von euch und trotzdem ist es eine allgemeingültige Aussage für die Gesamtgemeinde. Jakobus versucht in seinem Brief ja nicht, Menschen für den Glauben zu gewinnen. Das setzt er voraus, dass dieser Glaube an Jesus vorhanden ist. Jakobus versucht vielmehr, seine Leser dafür zu gewinnen, diesen Glauben an Jesus zu leben und nicht allein für wahr zu halten. Die Art, wie Jakobus schreibt, erinnert stark an alttestamentliche Weisheitsspruchsammlungen. Die Sprüche, die kennen wir ja. Jakobus selbst zitiert aus dem Buch der Sprüche. Und das bedeutet, dass wir viele Dinge von denen, was Jakobus hier schreibt, auch verstehen müssen oder interpretieren müssen, wie die Sprüche des Alten Testamentes. Und da gibt es so eine Grundsatzregel, dass wir nicht sagen können, das ist immer so, sondern das ist in der Regel so. Wir kennen es aber auch anders. Und wenn ihr euch mal mit den Sprüchen befasst habt, werdet ihr darauf kommen. Auch dieses Hoppla, wie ist das denn? Meine Lebenserfahrung, auch mit Gott, ist doch anders. Der Brief des Jakobus hat in vielen Aussagen starke Ähnlichkeit mit der Bergpredigt. kurz vor unserem Abschnitt sagt er, die Frucht, die aus der Gerechtigkeit hervorgeht, wird in Frieden gesät. Sie kommt denen zugute, die Friedenstifter. Und Jesus sagt, selig sind die Friedenstifter. Wie kann uns nun dieser Abschnitt hier, Kapitel 4, im Jakobusbrief, helfen, unser Leben mit Gott zu meistern, dieses Wort Gottes? Zuerst einmal kommt eine Feststellung. Ja, da ist Streit. Vers 1 schreibt Jakobus von all den Streitigkeiten und Kämpfen unter euch. Das hilft nicht, ein Problem zu leugnen. Jakobus verwendet hier recht kernige Begriffe, um die Gemeindesituation zu beschreiben. Es geht ja auch nicht um Konflikte, die von außen in die Gemeinde hineingetragen werden, sondern Konflikte im Innern der Gemeinde. Vielleicht trifft dich das jetzt nicht genauso in dieser Härte, wie das hier im Text steht, Streitigkeiten, Neid, Gier und dergleichen mehr. Und du würdest vielleicht auch in deinem Leben nicht von Streit reden, aber vielleicht wirst du Situationen in deinem Leben haben, wo du sagst, ja, da ist etwas in der Gemeinde, was mir Sorgen macht und worunter ich leide. Jesus kennt da deinen wunden Punkt besser als sonst irgendjemand. Wichtig ist, das Problem einzuräumen, wenn es da ist. Hier sind wir beim Prinzip der Sprüche. Es ist in der Regel so, wir kennen es aber auch anders. Wir sind ja als FEG Rheinbach auch nicht total untereinander zerstritten. Also, wenn wir jetzt sagen würden, weil Jakobus und Gott in seinem Wort an die Christen sagt, da ist Streit und Neid unter euch, dann müssen wir nicht lange forschen. Ja, wo ist denn Streit und Neid unter euch? Steht doch in Gottes Wort. Sondern der Gedanke ist, wenn es denn da ist, dann sollen wir es auch zur Kenntnis nehmen und nicht leugnen. Das nächste, was hier Jakobus erschreckt, ist die Ursachenanalyse. Also ich muss mal Klammer auf, ich bin Biologe und Wissenschaftler. Das ist meine Art, sowas voranzugehen. Aber ich denke, es hilft euch vielleicht auch ganz gut, diesen Text ein bisschen zu verstehen. Woran liegt es, die Ursachenanalyse? Ja, es liegt an uns. Jakobus nennt es euer Streben nach Genuss. Schuld und Kampf und Streit sind nicht von denen da draußen in uns hier reingetragen. Oder wir können auch sogar sagen, Gott ist schuld. Nee, das stimmt eben nicht. Sondern es ist ein selbstverursachtes Problem. Wenn dieser Streit da ist, dann müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Und woran liegt es genau? Jakobus schreibt, es liegt nach eurem Streben nach Genuss und dass ihr dabei über Leichen geht. Klammer auf, da sagt er auch nicht, die Entlohnung, die gute Entlohnung für einen Fleißigen ist das Problem, sondern die Gier. Die Gier prangert er hier an. Und zu Recht wirst du dich fragen, wie kann das sein? Wie können Christen von Neid, Gier und Eifersucht zerfressen sein? Schauen wir bei sowas nicht herab auf eine solche Einstellung, sondern prüfen uns selbst. Jakobus führt den Streit auf eine falsche innere Ausrichtung zurück. Er nennt es üble Absichten. Auch da stutze ich wieder und sage, ich habe doch keine üblen Absichten. Ich will doch nur das Beste für die Gemeinde. Was meint Jakobus mit übler Absicht? Jakobus prangert an, dass wir Gott zwar in unsere Pläne einbeziehen, aber trotzdem nicht nach dem Willen Gottes bitten. Gott ist das nicht mehr Ziel und Zentrum unseres Lebens, sondern Gott wird Erfüllungsgehilfe der selbstbezogenen Wünsche. Und an dieser Stelle wird es natürlich schwierig, bei dieser seelsorgerlichen individuellen Gemengelage irgendein Beispiel zu nennen, zu sagen, fühlt sich irgendeiner zu Recht oder zu Unrecht angesprochen, das kann ich an dieser Stelle nicht machen, wo eine üble Absicht zu Streit in der Gemeinde geführt hat. Und zum Teil weiß ich es auch gar nicht. Es ist gut und richtig, wenn wir an Gott wenden bei finanziellen Fragen, so zum Beispiel, wofür geben wir Geld aus, ein neues Auto oder welcher Urlaub dran ist. Und dass wir auch Gott so einbeziehen darin, dass wir sagen, dass wir seine Antwort akzeptieren und ihn nicht nur als Erfüllungsgehilfe eines tollen Urlaubes sehen. Aber tun wir das in finanziellen Dingen? Tun wir das auch mit unserer Zeit und mit unserer Sexualität und dass wir ihn bitten, dass wir so damit umgehen, wie es Gott wichtig ist? Unsere Konfliktfelder in der Gemeinde Rheinbach sind vielleicht weniger Nachbarschaftsstreit, Finanzstreitigkeiten oder Erbangelegenheiten dergleichen. Bei uns kommt es gerne mal bei Fragen der Ausrichtung von Veranstaltungen wie unseres Gottesdienstes oder wie gemeinsame Entscheidungen getroffen werden zu Konflikten. Konflikte entstehen dann, wenn der andere nicht meinen Erwartungen entspricht oder die Lösung vielleicht nicht so ist, wie ich mir das gewünscht habe. Das ist bei uns möglicherweise nicht anders als in anderen Gemeinden auch. Lasst uns aber wachsam sein, dass wir hier nicht bei diesen Fragen auf unser Eigenwohl gerichtetes Verlangen dort zum Stolperstein wird. Haben wir üble Absichten, wie Jakobus schreibt? Hier gilt wieder das Prinzip für das Verständnis der Sprüche. Wir sagen also nicht, das ist immer so. Also nicht jeder Streit oder Konflikt, den wir in der Gemeinde haben, ist darauf zurückzuführen. Das ist oft so, in der Regel so. Wir kennen es aber auch anders. Bei der Konfliktklärung ist dies ganz besonders wichtig. Das kennt ihr vielleicht. Also wenn ihr einen Konflikt habt, könnt ihr den nicht klären, wenn er dem anderen sagt, du hast üble Absichten. Das wird vermutlich nicht groß helfen. Und so wollen wir das auch nicht miteinander tun. Haben wir üble Absichten, prüfen wir uns selbst und nicht den anderen. Im Psalm 139 lesen wir, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Schau doch, ob ich auf einem falschen Weg bin und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Jakobus selber sagt, Gottes Gnade ist größer. Wenn Gott uns nicht verdammt, dann sollten wir das gegenseitig auch nicht tun. Die Situation zu erkennen allein hilft auch nicht. Deswegen folgt auch eine Bewertung, das ist hier ganz klar. Nein, das ist nicht gut. Das liegt quasi auf der Hand. Beklagt euer Elend, trauert und weint, schreibt Jakobus. Das Sprichwort sagt, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Wie geht es nun weiter? Also bis dahin sagen wir ja, da ist Streit, wir sind auch schuld und das wollen wir nicht. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Und da brauchen wir eine Bereitschaft zur Änderung. Wir müssen uns festlegen. Im Duden steht inzwischen sogar der Begriff dafür, sich committen. Wir müssen uns also committen, dass wir das nicht wollen. Ja? Wir wollen das ändern. Wie können wir das denn ändern? Jakobus nennt auch da die Lösung. Naht euch zu Gott, demütigt euch vor Gott, reinigt eure Herzen und eure Hände. Diese Neuausrichtung nennen wir Umkehr, Buße. Umkehr und Buße sind also auch für Christen möglich und nötig. Buße und Umkehr ist eine persönliche Angelegenheit. Das kann ich nicht von jemandem anders einfordern. Und vor allem kann ich das nicht hier von der Kanzel von euch anfordern. Tut Buße und bekehrt euch. Also ich kann es nicht. Ich weiß, dass es solche Beispiele gegeben hat. Das kennen wir ja auch in der Apostelgeschichte. Aber da war auch die Frage der Hörer, der Predigt, was sollen wir denn tun? Also wenn einer die Bereitschaft hat, sich zu ändern, dann kann ich ihm das wohl mit auf den Weg geben. Wir können füreinander beten und Schuld bekennen. Wir können Gott bitten, uns dabei zu helfen. Im Buch des Propheten Hesekiel lesen wir, was Gott sagt. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Ich will euch ein neues Herz geben. Wer kennt es noch? Das ist unsere Jahreslosung. Und das ist genau der Aspekt, die Beziehung, aus der heraus wir das überhaupt möglich machen können, Streit und Konflikt in der Gemeinde zu bearbeiten. Gott wirkt in uns und wir sind gehorsam. Das eine setzt das andere nicht außer Kraft. Wir können also nicht sagen, weil ich nicht gehorsam bin, hat Gott auch nicht gewirkt in mir. Oder genauso wenig können wir sagen, Gott muss nur wirken und ich brauche nicht gehorsam sein. Damit Gott wirken kann, will ich gehorsam sein. Wie richte ich denn mein Herz auf Jesus aus? Wie sieht das praktisch aus? Natürlich können wir das im Gottesdienst gemeinsam tun und indem wir Loblieder singen und unser Herz so auf Gott ausrichten. Aber wie mache ich das im Alltag? Wie gehe ich praktisch vor? Wie übe ich das ein? Das führt letztlich auch zu der Frage des Titels der Predigt. Wer ist mein Boss? Was treibt mich an? Wozu, von wem oder von was erwarte ich etwas? Der Titel der Predigt erhält ja für den geübten Gottesdienstbesucher schon die Antwort parat. Ich sage, wer ist mein Boss? Würde ja sagen, na klar, Gott ist der Boss, Gott ist der Herr. Und es ist ja auch klar, dass der Prediger das so sagen würde. Also von daher, ich enttäusche euch nicht, Gott ist der Herr. Das Entscheidende ist aber nicht, dass wir wissen, dass Gott der Boss, der Herr ist, sondern dass wir so leben, dass Gott unser Herr ist. Wie kann das gelingen? Wie ist unser Verständnis von Boss eigentlich? Also vielleicht erscheint es dem einen oder anderen auch respektlos, von Gott als seinem Boss zu reden. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist nicht vergleichbar mit einem irdischen Chef oder Vorgesetzten. Wikipedia sagt, da bin ich auch gewesen, ja, der Boss ist der umgangssprachliche Ausdruck für einen Vorgesetzten, eine Person, die innerhalb einer Organisation Weisungsbefugnis hat. Also der kann sagen, wo es lang geht. Ja. Ein nachgeordnetes Personal heißt es. Also schön, wir sagen ja auch gerne von uns in der Gemeinde, wir sind Gottes Bodenpersonal. Gott ist also jemand, der mir sagt, was ich tun und lassen soll. Ist er nicht auch ein Trainer, der dem Team hilft, als Ganzes besser zu werden? Der Vorgesetzte hat aber noch andere Aufgaben, als nur Befehle zu erteilen. Er hat auch eine Fürsorgepflicht dem Angestellten gegenüber. Er ist auch in gewissem Sinne der Versorger. Das wird natürlich ganz klar durch den Gehaltscheck, den man bekommt. Aber da ist auch mehr gedacht. Also auch der Angestellte, der Vorgesetzte muss auch gucken, dass ich meine Arbeit gesundheitlich, körperlich und geistig fit halten kann und mich nicht zugrunde richte. Und an dieser Stelle kommen wir zu dem Seitenaspekt, wonach streben wir? Wonach streben wir eigentlich? Kennt ihr diese Pyramide? Bestimmt hat das einer oder andere schon mal gesehen. Das ist die sogenannte Maslow'sche Bedürfnispyramide. Da hat ein Psychologe vor vielen, vielen Jahren mal gesagt, das sind so die Bedürfnisse, die man hat, physiologischen Bedürfnisse, also dass der Kühlschrank immer gefüllt ist, die Sicherheitsbedürfnisse, wenn man so will, dass der Kühlschrank auch noch morgen gefüllt ist und niemand kommt und mir die Sachen rausholt, die sozialen Bedürfnisse, dass ich auch jemanden habe, wenn ich den Kühlschrank aufmache, mit dem ich gemeinsam essen kann und die Individualbedürfnisse, dass da was drin ist, was mir auch schmeckt und nicht nur satt macht und die Selbstverwirklichung ist vielleicht nachher irgendwo, ja, mit Kronleuchtern und Kerzen und tollem Tischgedeck und dass man sagen kann, haben wir das nicht wunderbar gemacht. Also nur mal an diesem Beispiel zu machen. Das gibt es in vielen Bereichen auch. Hängt aber bei vielen Problemen, weil das hier oben eben nur noch ganz wenig hinkriegen. Das Mühsame ist auch, ja, man muss da ganz schön kraxeln an der Seite, um auf diesen Berg hochzukommen. Ein anderer Psychologe hat ein anderes Bild verwendet. Und er hat diese ganzen Punkte zusammengefasst und gesagt, da kommen zwei zusammen, Sicherheit und Bedeutung. Die Sicherheit ist sowohl das Körperliche als auch das Psychologische, dass ich meine Freunde morgen noch habe, dass der Kühlschrank morgen noch voll gefüllt ist. Und das, was die Selbsterfüllung ist, die Bedeutung, dass ich was bin, dass ich jemandem wertvoll bin, dass ich geliebt werde, dass ich Anerkennung bekomme. Und dieser Psychologe, der ist Christ, der sagte, das hat Gott so in den Menschen gelegt. Dieses Streben danach ist durchaus normal. Aber der Unterschied ist, wir müssen nicht mehr danach streben, sondern Gott will das erfüllen. Und er stellt uns quasi aus Gnaden auf diesen Berg von Sicherheit und Bedeutung. Das heißt, wir müssen da nicht mehr selber hochkraxeln. Gott schenkt Bedeutung und Sicherheit. Auf dieser Basis nehme ich gerne Gott als denjenigen an, der die Befugnis hat, Weisungen an mich zu erteilen. Insofern ist Gott mein Boss. Ich erwarte alles von Gott und nur von ihm. Nicht von meiner Karriere, nicht von meinem Amt in der Gemeinde und auch nicht von meiner Familie. Gott wird diese Sehnsucht zutiefst erfüllen. Von Gottes Liebe zu uns Menschen lesen wir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er sagt auch, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag. Und im Neuen Testament wissen wir, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Gottes Liebe, diese Liebe gibt uns Bedeutung. Das ist das, was mein Leben wertvoll macht. Gott sorgt auch für mich. Jesus selber sagt, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Ich habe Bedeutung, ich bin bedeutsam. weil Jesus mich liebt. Ich bin Jesus wichtig und dafür, deswegen sorgt er auch für mich. Ich habe nicht Bedeutung dadurch, dass ich auf der Bühne stehe. Ich habe nicht Bedeutung durch meinen Beruf oder dass ich eine Familie habe. Ich habe nicht Bedeutung durch irgendetwas anderes, sondern dadurch, dass Jesus mich liebt. Und diese Bedeutung messe ich jedem Einzelnen von euch auch zu. Gott hat jeden Einzelnen von euch lieb. Das ist das. Er stellt euch auf den Berg seiner Fürsorge. Und von diesem Gedanken her, zurückkommend auf den Jakobusbrief, wo wir sagen, wir wollen uns gerne auf das ausrichten, wir wollen uns zu Gott nahen und wissen, dass er uns dann, dass er sich auch uns naht. Wenn ich das weiß, wie wertvoll wir miteinander, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind, wie kann ich dann mit dir kämpfen und streiten, wenn ich doch weiß, dass du ein von Herzen von Gott geliebtes Kind bist? Wir singen ja auch aus diesem Grunde, aus dieser Überzeugung heraus, wenn wir so unseren Glauben verstehen, unsere Beziehung zu Jesus, allein deine Gnade genügt, ich muss mich nicht länger um Liebe bemühen. Jesus erfüllt alle meine Bedürfnisse und ich muss nicht mehr innerhalb oder außer der Gemeinde darum streiten, um diese Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Das Wissen darum, selbst von Gott geliebt zu sein, zielt den meisten Konflikten den Stromstecker. Gott schenke uns Weisheit, ihm zu gehorchen, so wie Jakobus das auch zugesichert hat. Wenn es einem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten und er wird sie erhalten. Denn Gott teilt seine Gnade an alle aus, ohne Vorbehalt oder Vorwürfe. Amen.